ARD.
Ich bin keine Stimme. Ich bin das singende Feuer. Was du hörst, ist das Knistern in dir.
In einem blauen Licht liege ich. Ärzte stehen um mich herum. In einer großen Stille. Ich bin in einem fernen Land. Sie sprechen kaum, und was sie sagen, das verstehe ich nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht wissen dürfen, dass ich wach bin. Nicht mit der Wimper darf ich zucken. Alles, was geschieht, muss ich geschehen lassen. Ich liege ausgebreitet und sehe ihre Gesichtsmasken und Handschuhe und die blitzenden Messer.
Der Absturz. Eine Grenzerfahrung. Erlebt von Johannes Groschupf.
Seit 4 Tagen sind wir durch die Wüste gefahren, an den Ausläufern eines riesigen Steingebirges im südlichen Algerien. Dieses Gebirge wurde in Jahrtausenden von den unerbittlichen Winden der Wüste zersägt und zersandet. Der dunkelrote Fels ragt in schauerlich verzerrten Formen auf, durch die täglich von neuem der Wind jagt und weitere Schneisen und Schluchten in die steinernen Berge schlagen wird. Der Wind teilt die Wüste auf zwischen Fels und Sand. In weichen Wellen läuft der Sand hin, der Fels hockt starr und beharrlich und kann doch seinem Schicksal nicht entgehen, irgendwann in das Sandmeer getragen zu werden. Ein dunkles Pochen kündigt endlich die Hubschrauber an. Und so endet alles. Und so begann alles. Meine Verbände werden von mir genommen. Ich liege nackt und bloß und halte den Atem an. Sie setzen die Messer an, doch spüre ich die Schnitte nicht. Schweigend schneiden sie mich auf. Kein Blut sickert aus meinem Leib, obgleich sie die Haut von mir nehmen. Ein Arzt beugt sich über mich, nimmt einen meiner Knochen heraus und legt ihn beiseite. Er nimmt einen weiteren Knochen heraus und legt auch ihn beiseite. Sie greifen nun alle behutsam in meinen Leib und holen die Knochen, Rippen, Knöchelchen heraus und legen sie auf einen Haufen. Auch meine Wirbelsäule nehmen sie heraus. Und ich liege ganz still. Mögen sie tun, was sie für richtig halten. Die Eingeweide nehmen sie heraus, fischen vorsichtig die zappelnde Leber, heben den Magen, die Schlingen des Darmes, mein pochendes Herz heraus. Ich liege mit offenen Augen, darf mich nicht rühren, die Ärzte nicht stören in ihrem Tun. Ein falscher Griff, ein Zögern ihrerseits und ich bin verloren. blauen Licht liege ich und tauche langsam wieder weg. Ich war nicht eigens in die Sahara gefahren, um es regnen zu sehen. Die Tropfen fallen warm und friedlich. Wir sind mit 7 Jeeps auf Fahrt gegangen und halten auf einer Anhöhe, vor der sich ein sanft gewelltes, zartgrünes Meer ausbreitet. Alle holen ihre Kameras, um diesen Anblick festzuhalten. Ich lege mich in den Sand und betrachte ein Pflänzchen neben meiner Stirn. Mit aller Kraft hat es schon 4 winzige Blättchen hervorgebracht und scheint sich um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Ein älterer Herr, der sich später als Archäologe zu erkennen gibt, betrachtet mich mit einem Schmunzeln. Die Sonne wird sie heute noch verbrennen und morgen hat sie ohnehin kein Wasser mehr. In dieser Nacht schlief ich tief und fest. Und ich träume weiter. Meine Haut ist wieder vernäht. Meine Knochen wieder eingefügt, meine Eingeweide wieder eingesetzt. Meine Nahtstellen schmerzen sehr. Ich muss behutsam mit ihnen sein, dass sie nicht platzen. Ich muss mich vorsichtig bewegen, dass meine Knochen nicht durcheinander geraten. Ich muss ruhig und langsam atmen, dass meine Eingeweide nicht verwackeln. Wir packen die Essensreste zusammen. Unsere Gruppe teilt sich zwischen den Hubschraubern auf, die mit wirbelnden Rotoren warten. Ich trage eine Kiste mit Wasserflaschen zum ersten der beiden Helikopter. Im Innenraum sitzen 3 Jungs, die uns stolz zublinzeln, offenbar die Söhne eines Piloten, die auf dem kurzen Flug dabei sein dürfen. Rasch ist der Innenraum gefüllt. Wer keinen Platz mehr findet, setzt sich auf die Zusatztanks, die Treibstoff für lange Wüstenflüge enthalten. Es ist unser letzter Morgen in Algerien. Für die Nacht ist der Rückflug nach Deutschland geplant. Der Hubschrauber zittert, als er endlich vom Boden abhebt. Unter uns wirbelt der feine Sand hoch. Dicht gedrängt sitzen wir, 15 Personen in der herben Kühle des militärischen Geräts. Niemand sagt ein Wort. Wir wollen nach Hause. In einem eleganten Bogen versucht der Pilot, über eine Anhöhe zu kurven, um dann über dem abfallenden Plateau Luft zu gewinnen. Es ist hoher Mittag. Es ist so heiß. Und der Hubschrauber sackt plötzlich ab. Er kippt seitwärts über. Man kennt das Gefühl, wenn man als Passagier mit einem Flugzeug in vermeintliche Luftlöcher fällt. Da ist diese flüchtige Übelkeit, über die man gleich darauf wieder lachen muss. So atme ich auch erst einmal auf, als der Hubschrauber wieder hochgerissen wird. Er zittert nun am ganzen Leib wie ein krankes Tier. Und er sackt abermals ab. Diesmal schlägt das Heck am Boden auf. Ein Schauern geht durch uns alle. Aus dem Cockpit sind aufgeregte Stimmen zu hören, die jedoch vom Brüllen der Rotoren übertönt werden. Wieder schlingert die riesige Maschine einige Meter in die Höhe. Der Pilot hat sie wohl endlich im Griff und scheint sie auch über die Anhöhe zu bringen, und all unsere Angst ist umsonst gewesen. Aber dann bricht der Hubschrauber nochmals aus und sackt endgültig ab. Wir starren uns an. Zu keiner Regung fähig. Der Hubschrauber stürzt in den Felsboden. Feuer gischt durch den Bauch des stählernen Gefährts. Wir werden von den Bänken gerissen und durcheinander in eine Ecke geworfen, weil die Maschine in die Knie geht und sich brüllend auf die Seite legt. Aus den zersprungenen Leitungen spritzt das Flugbenzin, das sich sofort entzündet. Wie eine Faust durchfährt dieser Brand den Innenraum. Die Schäschtücher der anderen Passagiere flammen auf. Und ich liege zusammengekrümmt in der Ecke, zu unterst geworfen. Meine Augen sind geschlossen. die Lippen aufeinander gepresst. Bin schon halb betäubt vom scharfen Dunst des brennenden Benzins. Die Menschen kugeln von mir herunter. Ihre Kleider lohen auf. Sie werfen die Arme hoch. Ich aber will nicht mehr aufstehen. Ich will es über mich ergehen lassen. Hell wabert die Hitze auf und verschlingt alles. Mit riesigen Zungen lecken die Flammen an den Wänden, an den Menschen. Ich kann die anderen nicht schreien hören, aber gewiss schreien sie. Nun endlich, da die Lähmung des Entsetzens umgeschlagen ist in flirrende Panik. Sie alle wollen zur Tür, die mit großen Stahlstreben verschlossen ist. Die Tür ist nicht aufzukriegen. Der Hubschrauber liegt genau auf dieser Seite. Sie stürzen zu den Bullaugenfenstern, an denen sie mit ihren Fingern kratzen. Sie wollen heraus, heraus, aber hier gibt es keinen Ausweg, kein Entkommen. Hier ist keine Rettung. Dies ist das Ende. Der Brand reißt die Luft ein. Mit flirrender Wucht jagt er durch den Raum, der sekundenschnell zusammengeschnurrt ist auf einen winzigen Punkt. Mag dies das Ende sein. Ich wünsche nur, dass es rasch kommen mag und bald vorbei sei. Und ich entferne mich aus meinem Leib. Ich steige auf, ein Hauch, der ich bin und nicht mehr bin. Schon kann ich mich von oben sehen, wie ich da liege und warte. Ein wimmernder Körper. Aufsteige ich als ein Hauch, als ein Luftzug, der aber noch sieht und noch weiß. In jenem geschundenen Leib kann ich nicht bleiben. So werde ich vergehen. Noch einmal die Wüste sehen, das flammende Wrack des Hubschraubers, das mich nichts mehr angeht. Ich werde es hinter mir lassen und dann höher steigen, mit einem schwachen Bedauern. Ich fühle keinen Schmerz, ich bin nicht mehr Wurzel, noch Stamm, noch Krone. Ich bin ein Blatt, das fortfliegt im Wind. Aber nach Berlin, das weiß ich, werde ich es als dieser Hauch, der doch fortwährend dünner und luftiger wird, nicht schaffen. Ich werde vorher zerfließen und vergehen und in einer unbekannten Landschaft verschellen. Meine Kinder werde ich nicht wiedersehen. Und diese Kinder sehen mich nun an, da ich aufsteige. Ich sehe ihre Gesichter vor mir, ihre Augen, die mich ruhig anschauen. Und sie sind so nah und so fasslich, dass ich aufhöre zu sterben. Also kehre ich zurück und steige wieder hinab in meinen Leib. Mit diesem Leib, den ich doch brauche, stehe ich auf. Nach den anderen sehe ich mich nicht mehr um. Die Tür zum Cockpit hängt in den Angeln und schon bin ich hindurch. Die Scheibe des Cockpits ist zersplittert. Ich winde mich durch den Stahlrahmen. In diesem Moment geschieht mir die Welt. Der helle Himmel bäumt sich vor mir auf. Er spannt sich weithin. Er ist wirklich. Ich bin wirklich. Ich sehe ihn zum allerersten Mal. Auf den Sand falle ich. Ich bin draußen. Ich rufe meinen Namen, so laut ich irgend kann. Ich bin erlöst. Das T-Shirt hängt mir in brennenden Fetzen am Leib. Meine Jeans glimmen in knisternder Hitze. Als Junge habe ich amerikanische Abenteuerfilme bevorzugt. Das kommt mir nun zugute. Ohne weiter nachzudenken, wälze ich mich im Sand, um die Flammen zu ersticken. Allerdings ist der Boden eher steinig als sandig. Dennoch ersticke ich damit das äußerliche Brennen. Das Wrack des Hubschraubers liegt immer noch feuerrasend wenige Schritte von mir entfernt. Mir fallen die Zusatztanks ein, auf denen einige Passagiere gesessen hatten. Nun brüten sie im tosenden Brand vor sich hin und würden jeden Moment in die Luft fliegen. Ich bin nicht aus dem Hubschrauber geklettert, um zwei Atemzüge später von der Explosion vernichtet zu werden. So mache ich mich abermals auf die Beine und laufe dem Horizont entgegen. Meine Füße sind heil, sie stecken in festen Basketballschuhen und sind unversehrt. Auf diesen Füßen laufe ich fort. Nach 100 Metern erschüttert ein Knall hinter mir die Luft. Schwarz qualmend schüttelt sich das Wrack des Hubschraubers. Die Stahlplatten der Maschine brechen stöhnend auseinander. Eine zweite Explosion wuchtet sich hoch, wie ein letzter, glühender Pulsschlag. Die Flammen erreichen mich nicht mehr. Ich bin übrig. Für einige Sekunden gestatte ich mir die Hoffnung, dass die anderen Insassen vielleicht auf der anderen Seite herausgefunden hätten. Dann schlage ich sie mir aus dem Kopf. Einige algerische Soldaten tauchen hinter einer Felsgruppe auf und stürzen auf mich zu. Offensichtlich haben sie den Absturz des Hubschraubers verfolgt. Ein Soldat schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, als er mich sieht. Vermutlich sehe ich nicht eben vorteilhaft aus. Der Funker fingert an seinem Funkgerät, der nächste wirft seinen Rucksack ab und wühlt nach einer Erste-Hilfe-Packung. Die anderen breiten eine graue Decke aus und zwingen mich auf sie nieder. Ich habe keine Lust, mich hinzulegen. Mir geht es ausgezeichnet. Aber sie verstehen keinen Spaß. Die medizinische Abteilung gießt mir eine bräunliche Tinktur über Brust und Rücken und ich erwarte einen scharfen Schmerz, aber ich fühle nichts. Nicht einmal ein kühlendes Nass. Sie schleppen mich zum zweiten Hubschrauber und legen mich neben die Zusatztanks, die bis zum Kragen mit leicht entzündlichem Flugbenzin gefüllt sind. Und ich gebe mich hin. Na schön. Mögen wir eben ein zweites Mal abstürzen. Meine gute Laune ist ohnehin vergangen. Denn unversehens habe ich einen Gesellschafter bekommen, den ich so noch nie kennengelernt habe. Der Schmerz hat sich zu mir gelegt und fasst mich an. Er schließt sich mit leichter, sicherer Hand um meinen Leib und hebt ihn auf und wirft ihn nieder. Das Spiel gefällt ihm. Er spielt es wieder und wieder. Wir fliegen. Der Hubschrauber zittert in der Luft, in der dünnen Luft, die solch stählerne Ungetüme doch nicht tragen kann. Aber wir fliegen. Und der Schmerz, mein neuer Freund, springt wieder zu und wirft mich herum. Er muss mich sehr lieb haben, dass er mich so kost und umarmt. Ob es noch weit ist, frage ich. Man beruhigt mich hastig, ohne mir in die Augen zu sehen. Vielleicht haben sie Angst vor dem Schmerz, der hier neben mir liegt, wie ein hungriger Löwe, der seine Beute bewacht. Der Hubschrauber senkt sich, die Tür wird aufgerissen. Man wälzt mich auf eine Trage, rollt mich in ein kühles Haus, in einen schattigen Raum. Der Schmerz kommt mit mir. Er ist noch lange nicht mit mir fertig. Endlich kommt ein Arzt herein und gibt mir eine Spritze, die mich schlafen lässt. Ich falle in eine mächtige Dunkelheit. Und ich tauche tief hinab. Schmerz spüre ich hier nicht mehr. Die brennende Sonne kenne ich nicht mehr. Der Himmel über mir ist verschollen. Das Meer hat mich empfangen und nimmt mich bis auf den Grund hinab. Und auf dem Grund des Meeres treibe ich ein winziges Geschöpf, reglos, nur von den Strömungen gewiegt. Verschlossen meine Augen, Ohren, verschlossen mein Mund, eingerollt liege ich, keine Stimme dringt zu mir. Nicht das Murmeln des Meeres, nicht das geduldige Schweigen des Himmels. Über mir rollen träge die Wellen und Wogen und strömen durch mich hindurch. Hier gilt keine Zeit. Das Wasser sauge ich ein und atme es aus. Ich trinke und verströme es wieder. Meine Arme und Beine spüre ich nicht. Meinen Bauch nicht, auch mein Gesicht nicht. Zeiten kommen und gehen, die gewaltigen Wasser treiben durch mich hindurch und halten mich sicher. Ich schlafe und atme. Sterne blühen mir auf und stille Monde wachsen mir zu. In allen Meeren treibe ich und bin durchströmt von Licht.
Algier. Beim Absturz eines algerischen Hubschraubers sind am Donnerstagabend 14 Menschen, darunter 5 deutsche Tourismusexperten, ums Leben gekommen. Ein 6. Deutscher wurde schwer verletzt. Die Passagiere waren auf Einladung der Nationalen Tourismusbörse auf einem Rundflug durch den Süden des Landes, wo den Gästen die besondere Schönheit der dort gebirgigen Sahara gezeigt werden sollte. Plötzlich brach eines der Rotorblätter. Der Helikopter stürzte sofort ab und zerschellte am Boden.
Ich wache auf in einem Krankenzimmer, das mit blinkenden und piepsenden Geräten vollgestellt ist. Eine grün vermummte Gestalt beugt sich über mich und verschwindet wieder, während ich vor Durst sterbe. Ein Kühlschrank taucht auf, der mit hunderterlei Fruchtsäften gefüllt ist. Die Flaschen stehen kühl und frisch in einer Reihe und lachen mich an. Trinken will ich. Trinken. Trinken. Nur ein Glas. Nur einen kühlen Tropfen auf meiner Zunge. Die grüne Gestalt kehrt zurück. Ich flüstere: Trinken. Sie schüttelt den Kopf und verschwindet wieder. Meine ersten Nächte sind finster. Ich stemme mich gegen das Weiterleben, weil es mir einfach zu anstrengend scheint. Allnächtlich träume ich von einer Landschaft mit einem endlosen Sumpf, darin ich warte. Die schwere Erde zieht mich herunter. Aber ich muss doch weiter. Ich muss zu jenem Lichthauch gelangen, der fern am Horizont auf mich wartet, zu jenem kaum merklich helleren Streifen am Ende des Sumpfes. Jeder Schritt kostet Kraft, die ich nicht mehr habe. Ich dämmere ins Krankenzimmer zurück und überlege, dass ich dem Spuk ein Ende setzen kann, wenn ich all die Gerätschaften, die mich umgeben, ausschalten lasse. Aber der Arzt, den ich deswegen kommen lasse, lässt sich nicht überreden. Also lasse ich den Pfarrer kommen und erhoffe mir insgeheim eine letzte Ölung oder eine ruhige Hand auf meiner Stirn. Ich sage ihm, dass ich endlich sterben will. Das Leben ist mir zu anstrengend. Schwimmen traurig zu mir herüber. Dann sagt er:
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Und der Geruch des Flugbenzins steigt mir wieder in die Nase. Ich bin wieder in der Wüste. Ich bin um und um verbrannt.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Nun bin ich in einer kleinen Oase und trinke. Von all den Fruchtsäften, die ich mir in den Nächten zuvor erträumt habe, ist mir jeder Schluck verwehrt geblieben. Nun trinke ich. Dieses Wasser darf ich trinken.
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Durch eine Wüste gehe ich nun, und hier ist ein Weg. Es ist nicht die Sahara, sondern die Steinwüste Sinai, in der ich vor Jahren gewandert war.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten.
Ich weiß nichts über Stecken und Stab, aber mein Begleiter in dieser steinigen Landschaft des Sinai hat einen langen Stab und geht voraus. Seinen Namen kenne ich nicht. Ich will auch nicht vorschnell religiös werden, nur weil es mir schlecht geht. Ich habe meine Gespräche mit Gott eingestellt, als ich in der 7. Klasse für eine 3 in Latein gebetet und sie auch bekommen hatte. Das ist mir nicht geheuer gewesen.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Nun komme ich endlich doch noch zu meiner letzten Ölung und zu einer letzten Mahlzeit. Ich lasse mich an einem Tisch unter leichten Pinien nieder und stecke mir eine Serviette in den Kragen. Ich bin ein wahrer Mensch und ganz gesund. Ich lasse es mir schmecken.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Ich bleibe in meinem Bett und durchquere jenen Sumpf nicht. Die Tatsache, dass einige Bibelworte ganz persönlich für mich geschrieben worden sind, beeindruckt mich. Nach und nach kehre ich also ins wache Leben zurück. Ich liege in einem abgedunkelten Krankenzimmer. Die Decke besteht aus aneinandergefügten, hellen Kunststoffplatten, die von winzigen Löchern durchschossen sind. Ich pflege in den vorgegebenen Abgrenzungen der Deckenplatten Karambolagebilder zu spielen. Ich treibe die vorgestellten Kugeln mit einem wunderbaren Effet versehen von Bande zu Bande. Sie ziehen die vorgesehenen Bahnen und laufen mit einem leisen Klacken wieder zusammen. Draußen geschieht die Welt. Es ist Frühling. Hier drinnen geschehe ich. Jedenfalls, was von mir übrig ist. Ich kann sehen. Ich kann meinen Kopf bewegen. Ich kann meine Finger heben. Das ist mir vorerst genug. Wer wieder bei Null anfängt, kann sich Zeit lassen. In meinen Gedanken bin ich, wie gehabt, 30 Jahre alt. In meinen Gefühlen kaum 3 Wochen. Die Wucht meiner Ängste und Freuden übersteigt jedes Maß, das ich vorher gekannt habe. Wenn ich weine, bin ich hemmungslos. Wenn ich mich einsam fühle, bin ich grenzenlos allein. Wenn ich Angst habe, überwältigt sie mich. Wieder und wieder tagträume ich, dass ich abermals im Hubschrauber sitze. Ich spüre das Rütteln der abstürzenden Maschine. Ich habe den scharfen Geruch des Flugbenzins in der Nase. Ich schreie. Ich schreie, obgleich ich doch das Krankenzimmer um mich sehe. Die medizinischen Berichte, die mir schonend beigebracht werden, sind eher ernüchternd.
Am Morgen wird der Patient unter sterilen Kautelen aus dem Verbrennungszimmer Nummer 1 abgeholt. Nach Umlagern in die blaue Wanne wird er in den OP 1 verbracht. Hier wird zunächst die Silberkanüle entfernt und durch ein Trachoflex-Intertrachealkatheter ersetzt. Nach Komplettierung des Monitorings erfolgt die
Abnahme. Meine Körperoberfläche ist zu 80% verbrannt.
Darauf erfolgt die Abnahme der Verbände an beiden Beinen.
Später mit 60% oder 70% hätte ich normalerweise eine Chance zu überleben.
Teil noch anhaftenden
Yellownet-Verband. Aber mit 80% kaum.
Anschließend wird der Patient mit Bakterienlösung abgewaschen. Danach werden mit warmem Wasser die
und mir geht es, ehrlich gesagt, nicht nur um das nackte Überleben.
Die Spalthauttransplantate an beiden Händen sind weitgehend eingeheilt.
Irgendwann jedenfalls aufstehen und gehen. Ich will nach Berlin zurück. Ich will meine Kinder sehen. Ich will meine Arbeit tun, Steuern zahlen, mit der U-Bahn fahren, verliebt sein, ins Kino gehen. Ich will meine gesamte Haut unversehrt zurückhaben. Die Ärzte legen mir in immer neuen Operationen immer neue Haut auf. Haut von toten Schweinen oder toten Menschen. Sie nehmen von gesunden Arealen meine Haut, um sie anderswo aufzulegen. Sie lassen in Amerika meine Haut nachzüchten. Alle diese Hautteile sollen mit der Zeit anwachsen. Natürlich wird man sie stets als neue, fremde Haut erkennen, geben die Ärzte zu. Ich soll mir aber weiter keine Sorgen machen.
Nach Abnahme der Verbände am Thorax wird der Patient zur Seite gelagert und sein Rücken abgewaschen. Nach dem Abtrocknen wird er auf den steril hergerichteten OP-Tisch umgelagert. Im Bereich des linken Oberarms
verschiedene Schläuche verschwinden unter den Verbänden in meinem Leib.
Sekundär infizierte Fremdhauttransplantate.
Sie führen mir Nährstoffe und Schmerzmittel zu und leiten die überflüssigen Stoffe ab. Ein Schlauch taucht in meinen Hals und versorgt mich mit nahrhafter Kost. Ich muss nicht einmal nuckeln.
vergeblich an Backhausklemmen aufhängen möchte,
unterhalb meiner Kehle
durch beide Mittelhände Kirschner
drehte, befindet sich eine Art Stöpsel,
und die Hände an
der für die zahlreichen Operationen nützlich ist, weil man meine Luftzufuhr so leicht erhand haben kann. Dieser Stöpsel fällt mir aber beim stoßweisen Atmen gelegentlich heraus, wodurch ich meine Stimme verliere und mich mit einem Röcheln bemerkbar machen muss. In den ersten Wochen ist dieses verzweifelte Röcheln, wenn es denn bemerkt wird, oft Anlass für eine milde Heiterkeit. Wollten Sie etwas sagen? Fragt man mich scherzend. Ich lächle dann geschmeichelt, als habe ich einen Witz gerissen, der gut angekommen ist.
Soweit notwendig wird der Wundgrund mit dem 0,8 mm Fingerdermatom nachexzidiert. Es kommt überall zu guten Blutungen. Die Blutstillung wird vorgenommen mit der Diathermie, mit Adrenalin getrennt.
Mit der Zeit lerne ich die verschiedenen Ärzte und Pflegekräfte näher kennen.
Anschließend wird eine sorgfältige
Nur ein Arzt fehlt, von dem aber oft die Rede ist.
An beiden Beinen vorgenommen.
Erinnern Sie sich eigentlich an den Oberarzt? Fragt eines Tages eine Krankenschwester und fügt etwas leichtfertig hinzu. Haben Sie schon Angst, wenn er wiederkommt? Ich zucke zusammen. Sie lenkt hastig, aber etwas zu spät ein. Er ist vielleicht etwas rau, aber wenn jemand sie wieder hinkriegt, dann eher. Nun bin ich doch hellhörig. Um mich wieder hinzukriegen, braucht es also einen Mann, von dem hier alle in einem Flüsterton sprechen. Auch die Unfallchirurgen, die ich als unerschrockene Leute kennengelernt habe, tauschen die Devise dieses Oberarztes mit bedeutungsvollen Blicken aus. Hart gegen sich selbst, grausam gegen andere. Eines Tages stürmt dieser Oberarzt herein, die übrigen Ärzte im Gefolge. Dieses Bild ist mir mittlerweile zur Gewohnheit geworden, aber es treibt meinen Puls immer noch schlagartig in die Höhe. Er ist ein mittelgroßer, sehniger Mann mit flinken Augen und stets in Eile. Er will Fortschritte sehen, aber damit ist er bei mir an der falschen Adresse. Ich habe es mir einigermaßen gemütlich eingerichtet. Wenn ich ausreichend Schmerzmittel bekomme, mangelt mir nichts. Wir werden Sie bald mobilisieren, sagt er. Ich lache über seinen gelungenen Scherz. Am Abend vergeht mir das Lachen. Die Dosis meiner Schmerzmittel ist heruntergesetzt worden.
Die Schädigung geht ganz offensichtlich sehr tief. Aus diesem Grund wird später durch den Oberarzt ein Gastrocnemius-Lappen durchgeführt. Dabei wird zunächst der mediale Gastrocnemius-Kopf mobilisiert und unterfahren. Dann ganz distal am Sehnenspiegel durchtrennt und über den freiliegenden Tibiakopf geschlagen. Dieses Gewebe ist gut durchblutet. Darauf folgt die Durchführung einer sorgfältigen Blutstillung, die Fixierung des Muskellappens mit Vikrilnähten und das Decken mit Eigenhauttransplantaten 1:3. Die Transplantate werden zur Sicherheit gegen Verrutschen angenäht. Abschließend wird der Kopf mit Bactolinlösung gereinigt und Restnekrosen abgetragen. Die Transplantate an beiden Ohren, der Nase, den Augen und der Stirn scheinen vollständig und gut einzuheilen. Abschließend wird der Patient unter sterilen Kautelen ins Spezialverbrennungszimmer Nummer 1 zurückverbracht.
Meine beste Freundin in dieser Zeit heißt Dipi Dolor. Ich nenne sie zärtlich Dipi. Sie tut mir gut wie niemand sonst. Allen Schmerz nimmt sie mir, wenn auch nur für eine halbe Stunde. Niemand sonst erlöst mich vom Schmerz, und eine halbe Stunde ohne Schmerz ist für mich eine glückselige Zeit. Die ersten Sekunden unserer Begegnung sind immer die schönsten. Endlich atme ich aus, schließe die Augen und spüre, dass sie da ist, ganz bei mir ist. Möchte die Welt doch stille stehen, wenn sie bei mir ist. Leider kommt sie nicht allzu oft. In günstigen Zeiten darf ich alle 3 Stunden nach ihr rufen, doch kommt sie nicht auf Zuruf. Eine Krankenschwester muss mein Begehren anhören und dem Stationsarzt vortragen. Er entscheidet dann, oft nach Rücksprache mit dem Anästhesisten, ob Dipidolor für mich wirklich der richtige Umgang ist. Die meisten Ärzte sehen es lieber, wenn ich mich mit einigen Tropfen Tramal zufrieden gebe. Sie wissen nicht, was Dipidolor für mich bedeutet. Sie werden abhängig, droht man mir. Sie kommen nie wieder davon los. Und wenn schon, ich habe keine Zukunft. Ich habe Schmerzen. Der Sommer ist gekommen und vergangen, meine Haut ist immer noch offen. Die Schmerzen haben sich häuslich bei mir eingerichtet. Ich will nur noch meine Ruhe haben. Meine Besucher sind gekommen und nach einiger Zeit wieder gegangen. Ich habe sie kaum wahrgenommen. Die täglichen Verrichtungen an meinem Leib lasse ich über mich ergehen. Meine Genesung geht mich nichts an.
Es waren bisher zahlreiche Transplantationen notwendig, mehrfach gingen Transplantate nicht an. Es wurde eine Kulturepithelzüchtung vorgenommen, der Patient wurde dementsprechend mit gezüchteten Kulturepithelien transplantiert. Derzeit liegen am ganzen Körper noch große offene Wundflächen vor, die weitere Transplantationen erforderlich machen. Bedingt durch die großen Wundflächen liegen Beugekontrakturen an Hüft- und Kniegelenken vor. Zusätzlich sind die Schultergelenke beidseits weitgehend eingesteift. Der Patient kann mit Mühe mit der linken Hand zum Mund greifen. Die rechte Hand ist durch Beugekontrakturen der Finger römisch 3 und 5 behindert. Beide Hände sind komplett bei drittgradigen Verbrennungen transplantiert worden. Im Gesicht wurden ebenfalls Transplantationen durchgeführt, die zu einer partiellen Entstellung des Gesichts geführt haben. Am Hals liegen Narbenstränge vor. Der Patient ist derzeit noch voll pflegebedürftig. Er kann die einfachsten Verrichtungen des täglichen Lebens noch nicht selbst vornehmen.
Wozu soll ich aufwachen? Wozu soll ich aufstehen? Wozu soll ich gesund werden? Meine Lippen sind versehrt, mein Mund sitzt schief, mein Gesicht ist verbrannt. Mein Gesicht. Manchmal sehe ich mich draußen auf dem Gang zufällig in einem Spiegel und ich zucke vor jenem Gesicht im Spiegel zurück. Das bin ich nicht. Als meine Jugendfreundin mich besuchen kommt, sieht sie mich an und läuft weinend wieder aus dem Zimmer. Aber ich kann nicht weinen vor mir weglaufen. Ich lauere auf die Blicke all meiner Besucher, wenn sie mich zum ersten Mal sehen. Die meisten haben sich besser im Griff und lächeln mir bloß ermutigend zu. Aber ich erkenne mich doch selbst nicht wieder. Wie sollen mich dann meine Kinder wiedererkennen? Der Oberarzt kommt jeden Morgen zum Verbandswechsel. Er will mich aufmuntern und erzählt von seinen beiden Söhnen. Sie können schon Seenotrettungskreuzer schreiben. Und da fange ich an zu weinen. Ich weiß nicht, wann ich meine beiden Kinder zuletzt gesehen habe oder wiedersehen werde. Ihre Bilder hängen seit 8 Monaten an meiner Wand, aber ich kenne sie nicht mehr. Ich weine und kann nicht mehr aufhören. Den ganzen Tag lang. Ich will meine Kinder nicht wiedersehen, weil ich es nicht ertragen könnte, wenn sie mich nicht wiedererkennten. Ich kann mich doch selbst kaum erkennen. Der Oberarzt schaut am späten Nachmittag noch einmal ins Zimmer, wo ich liege und immer noch weine. Er macht sich Sorgen um meine Genesung und entscheidet schließlich, dass meine Kinder mich besuchen sollen. Drei Wochen später sind sie wirklich da. Es sind die Tage nach Weihnachten. Ich habe sie seit 9 Monaten nicht mehr gesehen. Ich habe mich herausgeputzt, so gut es eben geht. Über die Schorfstellen auf der Stirn habe ich einige Haarsträhnen gelegt. Ich bin in eine sportliche Jogginghose und ein Holzfällerhemd geschlüpft und trete federnden Schrittes auf den Gang hinaus. Mein Sohn trägt eine coole Fellweste und meine Tochter ein helles Kleidchen. Sie klammert sich an die Beine ihrer Mama, als sie mich sieht. Von der Mutter der Kinder habe ich keine Freundlichkeiten zu erwarten. Wir haben uns lange vor dem Absturz getrennt. Sie hat zuletzt, wenn wir uns trafen, in mir eine Art Stuhl gesehen. Nun sieht sie ein Wrack. Sie bemüht sich sichtlich, ihr Kaugummi nicht zu verschlucken. Der Junge spielt mit einem Rettungshubschrauber. Er kann keinen Unterschied in meiner Erscheinung feststellen. »Können wir jetzt endlich gehen?«, drängt er. Wir setzen uns in ein Besucherzimmer. Er packt seine Ritter aus und fordert mich zum Lanzenkampf. Meine buntscheckige Haut interessiert ihn offensichtlich nicht im geringsten. Meine Tochter hingegen liegt im schützenden Arm ihrer Mutter und mustert mich sorgfältig. Ihre Blicke gleiten von meinem Gesicht zu meinen Händen und wieder hinauf. Unter diesen Blicken bricht mir der Schweiß aus. Ich versuche krampfhaft, nicht zu lächeln, um mein erstarrtes Gesicht nicht noch weiter zu verunstalten. Ich fühle mich unglaublich hässlich. »Daddy?«, fragt sie schließlich. Ich nicke. »Ja, mein Herzchen?« Sie forscht weiter in meinem Gesicht. Nach einer Stunde bin ich müde und will zurück in mein Bett. Mein Sohn setzt sich noch zu mir auf die Bettkante. Ich streiche ihm übers Haar und beginne endlich zu heulen. Er stimmt erleichtert ein. Auch meine Tochter verzieht ihr Gesicht. Da greift die Mama entschieden ein. Sie will ihren Kindern unnötige seelische Qualen ersparen und legt mich mit kundiger Hand ins Bett. Ich bin aber ganz untröstlich. Warum nur kann es nicht so sein wie früher? Die Tage danach wandere ich durch das Krankenhaus. Ich mache abends meinen Rundgang, wenn mich nicht allzu viele Leute zu Gesicht bekommen. Ich gehe einige Schritte und setze mich hin. Ich stehe nach einer Weile wieder auf und gehe weiter. Ich zähle meine Schritte. Ich besehe meine Gestalt in abgedunkelten Fenstern. So schlimm sehe ich darin gar nicht aus. Ich drücke mich aus Langeweile in der Krebsabteilung herum. Ich suche vor der Röntgenabteilung nach Zeitschriften. Ich sitze eine Langeweile in der Krankenhauskapelle und bete, dass mir weitere Schmerzen erspart bleiben. Dort steht ein Blumenstrauß, in dessen heftige Farben ich mich verliere. Ich falte die Hände. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich glaube mir selbst nicht. Ich stehe wieder auf, gehe zu den Schließfächern am Eingang und lese mir die Nummern durch. Ich gehe die Treppen herauf und wieder herunter. Ich gehe. Meine Haut heilt. Ich kann nichts mehr dagegen tun. Sie heilt. Die Verbände werden weniger. Ich träume immer öfter von Berlin. Die Schmerzen lassen nach. Ich bleibe störrisch bei meinem Unglauben. Ich will mich nicht von meinem Leib übertölpeln lassen und von Gott schon gar nicht. Doch meine Haut heilt. Ich werde auf eine normale Station verlegt. Nach 9 Monaten allein im Spezialverbrennungszimmer liege ich nun neben Patienten, die sich das Bein gebrochen haben. Mein Mitgefühl kennt Grenzen, aber ich beobachte die Leute um mich. Sie setzen mich in bares Erstaunen. Sie haben eine kindliche Freude daran, Geld zu zählen. Ein Bettnachbar liest mir morgens die Sonderangebote eines Supermarktes vor und rechnet aus, wie viel er sparen könnte, wenn er einkaufen ginge. Eine Pflegerin hat neben ihrer Schichtarbeit im Hospital noch einen weiteren Job, um ihre Zeit auszufüllen. Überall wird Zuversicht und gute Laune verbreitet. Hin und wieder gehe ich nach draußen und atme die Abendluft. In einiger Entfernung höre ich Autos fahren, Kinderstimmen kommen herauf, Wolken ziehen über die Stadt hin. Aber all das interessiert mich eigentlich nicht. All das habe ich im Fernsehen besser und bequemer. Die Ärzte sind nicht zufrieden mit meiner Einstellung. Die anderen Patienten sind freudig mit ihrer Genesung beschäftigt, ich aber bin mürrisch und abweisend. Ich will nicht zurück in die Welt. Also beschließen die Ärzte, mich möglichst bald in eine Rehabilitationsklinik zu überweisen. Mein Oberarzt führt mich persönlich zum Chefarzt der Reha-Klinik. Eine beeindruckende Erscheinung, der seine polternde Art vermutlich für heilsam hält. Noch ist mein Leib von allerlei Verbänden eingeschnürt, so dass ein täglicher Verbandswechsel notwendig ist. Ich lasse gleich zu Anfang durchblicken, dass mein Schmerzempfinden durch die Schwere der Verletzung und die zurückliegende Krankenhauszeit außerordentlich fein sei. Ich bitte daher schon vorsorglich um großzügige Schmerzmittelgaben. Damit beiße ich auf Granit. Mein neuer Chef kann mit dem Begriff Schmerz nichts anfangen. Damit fangen wir gar nicht erst an, schnappt er. Mein Oberarzt nickt beifällig und bringt die Rede auf meine nachlässige Art, den Vorgaben zur Mobilisierung nachzukommen. Nun wird der Chefarzt vollends hellhörig und mustert den Simulanten vom Scheitel bis zur Sohle. Ich erwarte schon die Frage, wo ich denn gedient habe. Aber er reißt sich zusammen. Sie sind hier nichts Besonderes, auch als 80-Prozenter nicht. Sie werden sich schon ordentlich in den Alltag der Klinik einfügen. Am späten Nachmittag werde ich auf meinen ersten Spaziergang nach draußen geschickt. Der Chef führt mich zum Ausgang, reißt die Tür auf und zeigt mir ein kleines Wäldchen, das einige hundert Meter entfernt liegt. Da gehen Sie jetzt hin und holen sich einen guten Appetit für das Abendessen. Und ich gehe. Draußen sitzen andere Patienten und grüßen freundlich. Von fern grüße ich zurück und setze vorsichtig meine Schritte. Ich erreiche die Straße zum Wald und sehe normale Menschen gehen, ganz gewöhnliche Leute, die nicht krank sind oder verletzt oder entstellt. Ich habe früher auch solche Leute gekannt. Ich bin früher einer von diesen Leuten gewesen. Ich bin gegangen, ohne das Gehen zu beachten. Ich habe den anderen Menschen ins Gesicht geschaut. Das kann ich nun nicht mehr. Es gibt keinen Weg zurück in jene Zeit und in jene Welt. Es wird niemals mehr so werden wie früher. Jetzt muss ich die Straßenseite wechseln, wenn mir Leute entgegenkommen. Sie haben Kinder dabei, die sich vor mir entsetzen würden. Ich kehre lieber um. Am nächsten Morgen habe ich meinen ersten Auftritt im gemeinsamen Speisesaal. Vor dem Badezimmerspiegel richte ich mein Gesicht ein wenig her, lege einige Haarsträhnen über offene Wunden, aus denen gelegentlich noch Eiter austritt. Ich will nicht allzu unangenehm auffallen. Mir ist von einer anderen Patientin mit Brandverletzungen erzählt worden, dass sich mehrere Rekonvaleszenten der Klinik geweigert hätten, das Frühstück einzunehmen, solange sie im Saale speise. Sie bekämen einfach keinen Bissen herunter, wenn sie da sei. Als ich dann gesenkten Hauptes zum Buffet schleiche, fällt immerhin niemand in Ohnmacht. Als ich mein Gedeck an den Tischen vorbeitrage, muss sich auch keiner der anwesenden Herrschaften in das Frühstücksei erbrechen. Ich werte das als Erfolg. Fast fühle ich mich hübsch und lächle beinahe kokett in die Runde. Und ich gehe nach draußen. Ich übe. Und ich freue mich am Gehen. Ich komme mit jedem einzelnen Schritt wieder zu Kräften und werde unternehmungslustig. Die Schmerzen lassen nach und die Angst vor einer Bewegung flacht ab. Ich atme auf, der Atem füllt meinen Bauch und spannt die Brust, ohne dass ich stöhnen muss. Manchmal muss ich albern vor mich hinkichern, als die ersten Passanten, die meinen Weg kreuzten, vor mir die Straßenseite wechseln. Zugegebenermaßen ist mein Gesicht nicht allein durch die Brandverletzung verfremdet, sondern auch durch den monatelangen Krankenhausaufenthalt zu einer wächsernden Maske erstarrt. Ich selbst zucke zusammen, wenn ich meinem Spiegelbild in einem Schaufenster begegne.
Stigma. Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden.
wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird. Folglich wird die Aufmerksamkeit verstohlen von ihren obligatorischen Zielen zurückgezogen. Und Ich-Bewusstheit und Fremdbewusstheit treten auf. Ausgedrückt in der Pathologie der Interaktion, Unbehaglichkeit. Von der Definition her glauben wir natürlich, dass eine Person mit einem Stigma nicht ganz menschlich ist.
Ich bin in die große Stadt zurückgekommen und ich lobe mir die Berliner. Sie machen kein Aufhebens, wenn ich die U-Bahn betrete. Sie haben genug vom Leben gesehen, um sich nicht mehr verblüffen zu lassen. Ich könnte auch fünfarmig in den Straßen herumspazieren. Das ließe die Bewohner dieser Stadt kalt. Aber ich finde mein Gesicht manchmal schrecklich. Bei Karstadt habe ich mir in den ersten Tagen meiner Rückkehr einen Rasierspiegel gekauft und erwartete, in der Schlange stehend, dass die Kassiererin gleich verblüfft ausrufen würde: Was? Sie wollen sich einen Spiegel kaufen? Aber sie sagte dann nur 5,95. Den meisten anderen Menschen der Großstadt aber bleibe ich in den ersten Wochen und Monaten fremd. Ich gehe lieber unter Bäumen spazieren. Ich habe keinen Sinn für die Fernsehprogramme, die alltäglichen Autostaus, die Schaufenster. Ich fange die Blicke von Kindern auf, ich sehe die Wolken ziehen und bleibe für mich. Meine alten Freunde finden mich komisch. Sie betrachten mich mit Mitleid und das macht mich insgeheim ärgerlich. Ich freue mich am Leben wie keiner von ihnen. Ich spiele bloß nicht ihr Spiel. Ich spiele nicht mehr mit. Ich spiele zunächst einmal gar kein Spiel. Ich komme in diesen ersten Monaten aus dem Staunen nicht heraus.
Die Wandlung, die die Seinserfahrung einleitet, bedeutet den Anfang eines neuen Lebens. Das Selbst mitsamt seiner alten Welt wird nicht vernichtet, sondern erneuert. Der natürliche Mensch wird nicht verschlungen, sondern in den Stand eines Selbstes erhoben, der seinem Wesen entspricht. Er lebt auch weiterhin in der Welt, aber er existiert aus dem Wesen. Die Welt ist für ihn nicht dahin, aber das Haften an ihr aufgehoben. Sie ist ihm neu geschenkt, ja neu aufgegeben, aber nicht in einer sich schon selbst gültigen Ordnung, sondern als Manifestationsfeld des in der großen Erfahrung erfahrenen Seins und nie zu einem feststehenden Ende, sondern zu einem sich immer erneuernden Anfang. Wie denn auch das Erlebnis des Durchbruchs zum Wesen selbst immer erst der Anfang ist der Verwandlung, die der Sinn des inneren Weges ist.
Manchmal frage ich mich, was geschieht mit mir? Wohin gehe ich? Und erkenne mich nicht wieder. Das sind oft Kleinigkeiten. Ich kann Karlauer nicht mehr ausstehen. Ich schlage vor der Schönheit der Frauen meine Augen nieder. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ein jeder ist auf seiner Suche. Und dann wieder weiß ich zuinnerst, dies ist eine allmähliche Wandlung. Früher hatte ich zwei linke Hände, jetzt bekomme ich zwei rechte Hände. Denn ich lerne dazu. Ich übe. Keine Tätigkeit ist mir gering. Ich lasse mich überraschen. Ich beginne noch einmal. Ganz am Anfang stehe ich.
Der Absturz. Eine Grenzerfahrung. Erlebt von Johannes Groschupf. Es sprachen Werner Wölbern, Renate Harrington, Maria Scholz, Brigitte Rokohl und Hauptpastor Helge Adolfsen. Soundtrack Wuf. Ton Christian Kühntke und Wolfgang Dirks. Regieassistenz Ulrike Grob. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ursula Voss. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem SFB ORB und dem Südwestfunk 1998.